Wir müssen jetzt dann schon mit dem Topic hier reinstarten. Ne? Das frisch geschwebelte Kölsch ist zurück und Martin hat in einem Nebensatz erwähnt, dass er gestern beim Volleyballtraining war. Martin, 2, 3, 4, 5 Tracht?
Das Training war in der 2 Tracht. Ich habe aber wahrscheinlich keine Chance auf der Position, auf der ich gestern trainiert habe. Ich hab tatsächlich ein bisschen zugespielt, habe mir aber auch sagen lassen, dass die 2 Tracht einen ganz guten Zuspieler hat. Aber hat Spaß gemacht. Ja, könnt ihr dann auch bald auf YouTube begutachten, was ich da zusammengepritscht habe.
Na gut, wer ist gerade standardmäßig Zuspieler der 2 Tracht?
Gergely. Der hat mal erste Rolle bei Bundesliga gespielt.
Ja, aber Martin hat extrem lange Gräten. Vielleicht hilft das ja. Naja, das findet ihr bald auf YouTube und die Highlights aus der Sportwelt dieser Woche hier bei uns im frisch geschwibbelten Kölsch. Viel Spaß.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!
Das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side of the user Curry! Wait on top! Bang! Bang! Oh, what a shot from
Curry! Ich fertig.
Donnerstag, der 29. Januar, 14.44 Uhr. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Heute leider nicht in Persona. Bengt meldet sich aus dem Homeoffice, hat aber auch viel zu tun, weil wir sind Halbfinalisten.
Genau so ist es. Also heute am Donnerstag, wo wir aufnehmen, ist ja mal spielfrei bei der Europameisterschaft. Für mich tatsächlich auch mal ganz angenehm, weil ich sonst die letzten 14 Tage echt im Dauereinsatz unterwegs war. Aber hat ja auch viel Spaß gemacht, ne? Wollen wir uns nicht beschweren. Und vor allem wollen wir uns nicht beschweren, dass wir im Halbfinale sind.
Ja, und also gib mir mal gerne ein ehrliches Stimmungsabbild. Ich meine, wir haben uns jetzt auch die Woche gar nicht so viel gesehen, weil du eben extrem viel mit der Handball-EM unterwegs bist. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich gestern, ich habe es auf jeden Fall noch geguckt, dann auch so ein bisschen nebenher auf dem Weg ins Training, aber nicht quasi zu Hause alles auf der Couch verfolgt habe. Deswegen war es bei mir eher so ein, also ja, es ist jetzt kein Viertelfinale gewesen, aber ein letztes Gruppenspiel on the fly gegen Frankreich. Habe es mir aber nicht nehmen lassen, natürlich dann auch die letzten 5 Minuten auch nochmal mich dann quasi hinzusetzen und dann diese 5 Minuten zu gucken, weil sie ja wirklich nochmal spannend hinten raus waren. Wie war es bei dir? Wie sehr hast du mitgelitten? Wie sehr hast du mitgefiebert?
Ja, also erstmal das natürlich der maßgebliche Unterschied zwischen uns. Der eine von uns sitzt mit einer Cola Zero zu Hause auf dem Sofa und freut sich das Deutschlandspiel. Der andere geht pumpen. Der andere ist fleißig. Muss sagen, es hat mich überrascht, dass Deutschland das Ding gewonnen hat. Also ich war eigentlich schon davon ausgegangen, dass Frankreich hier ins Halbfinale einzieht. Bin jetzt gerade aber tatsächlich nicht so, dass ich sage, boah, geil, Deutschland, ja, here we go. Verfolgt das dann halt alles eher mal durch die sportliche Brille und schau da ein bisschen nüchterner drauf, als wenn es jetzt zum Beispiel um die Fußballnationalmannschaft gehen würde. Ich finde es natürlich trotzdem cool, weil wenn wir dann jetzt morgen unterwegs sind, auch nach Herning, ich darf morgen hinfliegen, dann ist es natürlich auch einfach naturgemäß ein bisschen cooler, wenn dann da halt nochmal die deutsche Mannschaft mit dabei ist, weil auch gerade aus meiner Brille sehr viel Berichterstattung die letzten Wochen natürlich um die deutsche Nationalmannschaft ging. Also ich habe mich versucht, international irgendwie natürlich auch ein bisschen auf dem Laufenden und schlau zu halten. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das meiste kriegst du natürlich trotzdem von der deutschen Nationalmannschaft mit und das macht es dann für so eine Show auch ein bisschen einfacher, wenn Deutschland mit dabei ist.
Ach und die, also nochmal, jeder weiß, dass du ein herausragendes Englisch sprichst, aber die checken ja auch schon alle, also wem du die Daumen drückst bei diesem Turnier und ist doch dann einfach geiler. Ich meine, gucken, was ist das für ein Privileg, du darfst da jetzt zu diesem Final Four Wochenende hochfahren und eine deutsche Nationalmannschaft, ohne jetzt schon gleich zu viel vorwegzunehmen, hat, finde ich, eine Riesenmöglichkeit, Finale zu spielen am Sonntag, dann wahrscheinlich wieder gegen die Dänen und da dann in Dänemark live dabei zu sein, das ist, also nochmal dafür, dumm gesagt, dafür machen wir auch irgendwie den Job. Deswegen finde ich, darf man sich da auch ruhig freuen, dass es jetzt so weit gegangen ist.
Ja, absolut, absolut. Also wenn wir da dann jetzt am Sonntag wirklich ein deutsch-dänisches Finale sehen sollten, dann würde ich mich da schon echt extrem drüber freuen. Also wird ein geiles Erlebnis. Ich nehme euch auch natürlich auf Social Media nochmal wieder ein bisschen mit, auch hinter die Kulissen. Also schaut da gerne vorbei, da gibt es hautnahe Eindrücke direkt aus Dänemark. Und dann können wir auch direkt mal mit dem ersten Thema reinstarten, weil waren natürlich einige Spiele mit dabei. Wir hatten jetzt zwei zwei Matchbälle für die Deutschen, in denen wir ins Halbfinale einziehen konnten. Einmal am Montag gegen Dänemark und dann am Mittwoch gegen Frankreich. Gegen Dänemark haben wir es nicht geschafft, aber gegen Dänemark wurde ein Thema riesig aufgezogen. Liebe Grüße gehen raus an Stefan Kretschmer, der im Fernsehen gesagt hat, ui, die Dänen, jetzt kommen sie hier aber nicht mehr mit der Freundschaft, die pfeifen ja tatsächlich, das aber nicht so freundlich. Schmiso reagiert darauf und sagt, ja gut, spricht natürlich für den Respekt, den die Dänen vor der deutschen Mannschaft haben. Kretsche, ja oder eben nicht. Also Kretscher hat sich richtig darüber beschwert, dass die Dänen die Deutschen ausgepfiffen haben, weil im Vorfeld natürlich auch viel über die deutsch-dänische Freundschaft gesprochen wurde und die Dänen gesagt haben, ja, die Deutschen, die haben wir ja so gerne. Und Kretscher sich dann beschwert hat, ja, dann sollen sie hier im Vorfeld nicht auf Freunde tun, wenn dann hier in der Halle sowas dabei rumkommt. Ich sehe es zu 100% anders. Was ist deine Meinung zum Pfeif-Konzert gegen die Deutschen?
Na, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das im Vorhinein gar nicht so viel mitbekommen habe, von wegen, dass wir jetzt super, super befreundet sind mit den Dänen. Ich habe es auf jeden Fall gestern mitbekommen, dass da der Großteil der dänischen Halle, und das ist ja immer so bei diesen Gruppen- oder Hauptrundenspielen, dass du quasi ein Tagesticket kaufst und dann guckst du dir alle drei Spiele an. Und die Dänen haben gestern, also ich rede von dem Frankreich-Spiel, nach Deutschland gespielt. Deswegen war die Halle schon voll. Viele dänischen Fans waren auch schon beim Deutschland-Frankreich-Spiel dabei. Da habe ich es auf jeden Fall so aufgenommen, dass viele Dänen auch für Deutschland waren. Ich habe es aber im Vorhinein jetzt gar nicht so mitbekommen und deswegen finde ich, also ich glaube, wir sind da einer Meinung. Ich finde das absolut legitim, dass du bei einer Europameisterschaft dann auch mal das gegnerische Team auspfeifst, gerade jetzt bei so einer Sportart wie Handball, man, das gehört dazu. Ich würde es fast komisch finden, wenn man da so ein bisschen, ah, guck mal, wir haben uns doch alle lieb und am Ende steht Spaß zu Spaß. Nee, Mann, am Ende geht es um den EM-Halbfinale. Für mich gehört das auf jeden Fall dazu.
Ja, also ich glaube, was halt so ein bisschen irritiert hat, ist, weil es einfach nicht ins dänische Bild passt. Also die Dänen sonst einfach ein sehr, sehr friedliches Volk und selten mal, dass du sie überhaupt pfeifen hörst. Und das haben sie jetzt bei dieser Europameisterschaft so ein bisschen entdeckt, dass man da halt auch von außen auch negative Energie reingeben kann. Aber ich sag auch ganz ehrlich, das ist doch für einen Andy Wolf geil. Wenn der die dänische Halle zum Pfeifen bringt, wenn Juri Knorr mit seinem vierten Tor dafür sorgt, dass die ganze Halle ihn hasst, wenn du dann 15.000 Dänen gegen dich aufbringen kannst, ja, was willst denn du mehr? Also das ist für so eine Halbfinale, Finale-Atmosphäre doch einfach übertrieben gut.
Nö, also deswegen verstehe den Punkt jetzt von Kretschmer in dem Sinne dann auch nicht und trotzdem sage ich, ich finde es gar nicht mal so kacke, dass wir dann, und nochmal, das ist jetzt wieder sehr viel in die Zukunft gesprochen, ich finde es gar nicht mal so kacke, dass wir möglicherweise ein Rematch gegen die Dänen bekommen, wenn es denn soweit kommt, weil ich finde, ich möchte jetzt nicht die einzelnen Spieler alle nochmal aufklabüstern, ich finde am Ende war auch gegen Dänemark, und das klingt jetzt super, super deutlich, was am Ende als Ergebnis draufsteht, da war mehr drin, Mann. Also es ist diese Phase für mich zwischen Minute, 40 und 50, wo Deutschland erstmal in eine bodenlose doppelte Unterzahl gedrängt wird von den Schiedsrichtern. Und da verlieren sie das Spiel. Ansonsten, finde ich, machen sie einen guten Job und ich sehe sie keinesfalls chancenlos gegen die scheinbare Übermacht aus Dänemark.
Das ist halt das Problem, dass es immer wieder diese Phase zwischen Minute 30 und 50 geben wird. So, und vor allem, wenn es da um Dänemark geht. So, das ist ein Team, die haben immer noch irgendwie die Möglichkeit, 10% draufzulegen. Was sie dieses Turnier neu für sich entdeckt haben, ist das 7 gegen 5. Also wenn Deutschland in einer einfachen Unterzahl ist, dass sie dann noch einen extra Spieler aufs Feld bringen. So, und mit solchen taktischen Mitteln wirst du sonst einfach nicht konfrontiert. Und Dänemark hat halt Sachen im Köcher. Die haben jetzt Thomas Arnoldsen noch zurückbekommen, der sich vor 1, 2, 3 Monaten das Schienbein gebrochen hat und gestern wieder gespielt hat. Und da sind schon noch auch einfach noch Waffen mit dabei, wo Deutschland, glaube ich, noch gar nicht weiß, wie sie damit umgehen wollen, sollen, werden. Aber bis dahin muss auch erstmal ein Halbfinale gegen Kroatien gespielt werden. Und wir können ja auch noch mal kurz aufs Frankreich-Spiel gucken. Weil, wie gesagt, gegen Dänemark hat es nicht geklappt. Aber gegen die Franzosen dann schon. Und endlich ist Juri Knorr im Turnier angekommen.
Der hat so eine brachiale erste Halbzeit gespielt. Stand ja, glaube ich, lange bei 100% Wurfquote. Also konnte quasi, also genau, in der gesamten ersten Halbzeit nicht einmal verworfen. Ich fand die erste Halbzeit war nahe der Perfektion, obwohl es sich aus deutscher Sicht, also gefühlt hattest du so das Ding, so Wolf war nicht im Spiel, also der hat wenig Zugriff gehabt, offensiv ging aber alles und dann finde ich so ein bisschen, hat sich fast ein bisschen die Schludrigkeit dann breit gemacht, weil es zu deutlich war. Ich glaube, wir waren dann irgendwann mit 5-6 vorne nach 35, 36 Minuten, dann hatte man so das Gefühl, ja, das werden sie irgendwie schon zum Ende hin schaukeln und dann hast du Frankreich irgendwie wieder so ein bisschen mit reingeholt in dieses Spiel. Und deswegen ist es dann auch hinten raus so spannend geworden. Aber was du mitnimmst, ist, wenn diese deutsche Mannschaft funktioniert, wenn sie offensiv funktioniert, dann sind sie für mich auch jetzt in diesem Halbfinale gegen Kroatien der haushohe Favorit.
Ja, also ich gehe nicht ganz mit, dass Deutschland schludrig geworden ist, so, weil auf der anderen Seite stand halt auch immer noch der amtierende Europameister Frankreich. So, und allem Rémi Desbonnet ist dann ins Spiel gekommen. Also der hatte zwei Saves dabei.
Du hast ihn auch warm geworfen, finde ich. Also es sind dann so, ich finde dann, also nochmal, Knorr hat unfassbar gespielt, aber es waren mir dann zu viele Würfe aus dem Rückraum, zu viele hektische Würfe aus dem Rückraum und dann hält der mal die ersten zwei, drei und dann finde ich, okay, da hast du gemerkt, okay, die Franzosen verteidigen jetzt auch nochmal mit einer anderen Intensität, aber da sage ich, das meine ich mit Schludrigkeit. Ich finde, Deutschland hat es dem Franzosen schon auch irgendwie in Anführungszeichen einfach gemacht, wieder zurück in dieses Spiel zu kommen.
Und dann ist es umso beeindruckender, sie dann noch klein zu halten. Also wenn du dann eine Mannschaft wie Frankreich erstmal wieder ins Spiel reinbekommst, dann trotzdem die Führung zu bewahren, cool zu bleiben. Renas Ustjins hat dann ein, zwei wichtige Treffer gemacht. Johannes Goller auch richtig gut gespielt. So, es war dann auch immer noch kein Selbstläufer, weil es war, wie gesagt, auch einfach kein Torwartspiel. Erste Halbzeit Andy Wolf, gefühlt gar keine Parade. Dann kommt ein David Späth rein, saved mal 2-3, aber auch er verliert dann ein bisschen wieder den Zugriff. Das Ding war aber halt in den entscheidenden Momenten, als es drauf ankam, da war Deutschland da, vorne wie hinten. Ja. So ein Knorr, der dann nochmal einen reinmacht, dann aber auch ein Andy Wolf, der reinkommt und zwei offene Bälle rausnimmt und das dann die Entscheidung ist, die Deutschland in dem Moment gebraucht hat und sich auch verdient hat. So, das finde ich ist das, was am Ende drunter steht, dass diese deutsche Mannschaft sich wirklich einfach reingearbeitet hat in dieses Turnier und gestern die beste Performance nicht nur dieser Europameister, sondern meiner Meinung nach seit dem Olympia-Viertelfinale 2024 geleistet hat.
Wieder gegen Frankreich, ne? Ja. Nee, und also was ich auch so geil finde, und das spricht dann für mich auch wieder für diese in Anführungszeichen Turniermannschaft. Erinnere dich mal zurück, vor zwei Wochen saßen wir und haben gesagt, wir sehen jetzt nicht so, oder vor allem ich hab gesagt, ich sehe jetzt nicht irgendwie so diesen tiefen Run, weil dafür ist die Hauptrundengruppe zu stark, die da kommt, und dafür ist vielleicht das deutsche Team dann auch einfach noch nicht bereit genug. Und jetzt zwei Wochen später hast du einen. Und ja, ich weiß, das ist jetzt auch wieder mit hoher Jinx-Gefahr, aber du hast einen machbaren Weg ins Finale. Ich meine, du hast die Kroaten zweimal geschlagen in der Vorbereitung. Die müssen auf ihren besten Mann jetzt in einem Halbfinale verzichten. Also es ist wirklich eigentlich alles dafür bereit, dass Deutschland dieses Finale dann spielt. Und da sage ich, ich habe mich ja auch schon letzte Woche als klarer Kritiker geäußert. Ich hätte es dieser Mannschaft in keiner Welt zugetraut. Und ich glaube, einige anderen hätten sie auch nicht zugetraut. Und ich finde es einfach geil, dass sie da viele, viele Hater Lügen gestraft haben und jetzt ein Halbfinale spielen dürfen.
Ja, also du sprichst da natürlich von Zvonimir Serna, der mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich raus ist. Und ist auf jeden Fall richtig, es ist wahnsinnig viel über ihn gelaufen im Turnier. Da laufen aber auch noch ein, zwei andere Jungs, die ganz gut Handball spielen können rum. Also ein Lukas Hindric wird dem einen oder anderen Begriff sein. Dann hast du einen Tin Lucin, der auch ein überragender Rückraumwerfer ist. Aber muss man mal sehen, wie die Kroaten sich da ins Spiel reinfinden werden. Und Deutschland dann auch eine Aufgabe geben werden. Also, er hat gerade angesprochen, zweimal haben wir vor dem Turnier getestet, zweimal ist es gut gegangen. Was sagst du? So ein Matchup jetzt direkt gegen den Gegner, den man vorher schon gesehen hat, macht's was? Macht's einen Unterschied? Macht's gar keinen Unterschied?
Nö, also eher im positiven Sinne sage ich, du weißt, dass du zweimal gegen die gewonnen hast. Und du weißt, dass du immer besser wirst in diesem Turnier. Du weißt, dass du das beste Turnierspiel gegen die Franzosen hast. Du musst da mit breiter Brust und vollem Selbstbewusstsein auftreten. Und dann bleibe ich dabei. Ich weiß, das kann einem als Jinx um die Ohren fliegen. In einem EM-Halbfinale ist das ein dankbares Matchup.
Punkt. Ja. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade wenn man halt sieht, dass es letztes Mal im Halbfinale, glaube ich, gegen Dänemark rausging, 2024, genau, weil das andere Halbfinale war ja dieses Epische zwischen Schweden und Frankreich, die es beide nicht geschafft haben. Also Schweden, Frankreich letztes Jahr noch, oder vor zwei Jahren noch Halbfinale gewesen. Die Schweden haben es am vorletzten Spieltag aus der Hand geworfen, als sie gegen Island, glaube ich, verloren haben, war das. Ja, und deswegen haben sie es dann jetzt nicht geschafft. Ich fact-checke das mal einmal fix. Unentschieden gegen Ungarn, stimmt. Darüber sind dann die Schweden rausgeflogen. Kroatien, Nutznießer am Ende. Aber ja, am Ende ist das auch ein Gegner, den Deutschland in diesem Turnier schlagen muss. aber auch schlagen kann. Und dann ist der Weg offen. Also wirklich große Glückwünsche für diese deutsche Leistung in diesem Turnier. Aber eine Sache war, da müssen wir noch kurz drüber reden, es ist absolut unmöglich, dieses Turnier vorherzusagen. So wirklich, was da für Ergebnisse teilweise bei rumkommen. Dänemark hat jetzt seine Hausaufgaben gemacht, aber auch Dänemark verliert zwischendrin mal ein Gruppenspiel gegen die Portugiesen. Dann schlägt Portugal jetzt Spanien, nachdem Spanien gerade Frankreich besiegt hat. Also wirklich, GGs an alle, die da beim Wettanbieter ihres Vertrauens drin waren. Wahrscheinlich nicht so viel Kohle gemacht.
Ja, ist ein Turnier, was quasi gute Negativwerbung für die ganzen Sportwetten-Fuzzi sind. Weil, also kannst du halt, wie du gesagt hast, kannst du schwierig vorhersagen. Ist ja auch das Schöne, dass du dann so ein Turnier hast, wo du dann irgendwie auch mal die ein oder andere und jetzt dann wirklich viele Überraschungen hast. Und also nochmal, für mich ist es auch nach dem Turnierverlauf eine Überraschung, dass Deutschland Halbfinale spielt. Und deswegen, ja. Also ich würde mich nicht mehr als neutralen Handballfan bezeichnen, aber ich glaube, selbst wenn du überhaupt nichts mit der Sportart zu tun hast, ist das so ein Turnier, wo du sagst, ey, gucke ich mir gerne an.
Ja, absolut.
Das ist ja das Beste, ist immer wieder das Beste, was der Sportart passieren kann.
Ja, und da zählt es ja auch eben genau dazu, dass die Portugiesen dann zum Beispiel mal Dänemark schlagen, dass halt überraschende Ergebnisse mit dabei sind und dass du, egal wie vorher die Spiele ausgegangen sind, nicht vorhersehen kannst, wie das nächste laufen wird. Weil wie gesagt, für Spanien ging es im Spiel gegen Frankreich auch eigentlich um nichts mehr. So, und die besiegen sie halt trotzdem, nur um dann im nächsten Spiel von Portugal nochmal wieder die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Genauso Island. Also Island spielt random unentschieden gegen die Schweiz. Schweiz auch immer mal wieder mit okayen Spielen dabei, aber es ist halt immer noch keine Weltmacht im Handball. So, und die Easys sind jetzt ins Halbfinale gekommen. Da waren aber halt auch Stolpersteine mit dabei. Und jetzt am letzten Spieltag gegen die Slowenen lassen sie überhaupt nichts anbrennen, kommen mit einem 8-2-Lauf aus der Pause raus und zeigen den Slowenen mal richtig, wo der Hammer hängt und dass sie wirklich in dieses Halbfinale wollen. Und am Ende, Island und Dänemark standen sich zum letzten Mal kompetitiv 2022 gegenüber. Heißt, sind zumindest mal auf Nationalmannschaftsebene zwei Teams, die sich gar nicht so gut kennen. So, und dann ist, glaube ich, die Chance auf Überraschung größer, weil tendenziell, je häufiger Dänemark gegen eine Mannschaft spielt, desto besser wird Dänemark gegen diese Mannschaft.
Wahrscheinlich. Aber Freitag, beziehungsweise morgen, für uns sind wir dann schlauer. Also Freitag Halbfinale, Sonntag ein mögliches Finale. Und dann darf Bengt nächste Woche erzählen, wie es in Dänemark war.
Machen wir so. Freue ich mich drauf. Es wird auch auf dem anderen, auf der anderen Hälfte des Erdballs ein großes Turnier
ausgetragen. Ja, lass mal heute mit Fußball anfangen. Ich finde, wir fangen heute mal mit Fußball an, weil wir wenig Fußball die letzten Male gemacht haben. Ich aber heute ein, zwei Fußballthemen dabei habe und meine erste Frage auch gleich an dich geht. Bei all dem ganzen Handballkram, der bei dir gerade ansteht, hast du Champions League ein bisschen mitbekommen?
Man kommt natürlich nicht drum herum um okay, the Special One und die Story dieses Champions League Spieltags. Also gestern abschließender Champions League Spieltag. Da muss ich dann aber auch fragen, hast du den geguckt? Weil ist dann ja immer bei DAZN dann diese 16er Konferenz oder 18er Konferenz sogar, die da stattfindet.
Ja, ich habe mir tatsächlich, das hast du vorhin auch falsch interpretiert, ich habe tatsächlich gestern das Eintracht-Training mitgemacht. Da war ich dann auch quasi auf dem Weg hin.
Ach, krass.
Und deswegen bin ich auch relativ spät nach Hause gekommen, habe mir dann also so die letzten 15 Minuten auch tatsächlich live angeguckt von dieser 18er-Konferenz, weil ich es auch einfach, finde ich schon auch irgendwie geil. Also mich holt das ab, wenn da 18 Leute zusammen in einem Studio sitzen und gerade Konferenz als jemanden, der im Sport arbeitet, ist immer irgendwie was Besonderes. Und hab's dann natürlich live gesehen, diese wilde Storyline. Also nochmal für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Benfica Lissabon gegen Real Madrid, eigentlich ein relatives random Matchup, weil Benfica musste vor dem Spieltag gewinnen. Und Real hat eigentlich auch noch Punkte gebraucht. Deswegen hat man eigentlich schon gesagt, gut, Madrid wird tryharden und das Ding dann gewinnen. Ausgangssituation, nach 90 Minuten steht es 3-2 für Benfica, die brauchen aber noch ein Tor. Das wusste aber scheinbar da niemand. Also Benfica hat nicht gecheckt.
Das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Wie kann das 2026 passieren, wo du ja wirklich mit Internet so gut vernetzt bist? Wie kann das sein, dass du nicht weißt, dass du ein Tor schießen musst?
Und gerade bei einem Fußballspiel, also ich meine, bei einem Handballspiel reden wir schon davon, dass da irgendwie 20 Leute mit dabei sind und auf dem Spielberichtsbogen stehen, die vielleicht jetzt nicht die direkte Impact-Rolle auf das Spiel haben. Und beim Fußball, ey, das sind ja Milliardenkonzerne und überall sitzen da 10 Millionen Menschen und keinem fällt auf, dass sie noch ein Tor brauchen. Das ist unverständlich. Also wenn das Werder Bremen passiert und Transfermarkt.de sie darauf hinweisen muss, übrigens, ihr dürft noch einen Spieler verpflichten. Schon extrem peinlich, aber ein bisschen, naja, unprofessionell, aber halt auch nicht auf Champions-League-Niveau. Aber dass du in der Champions League am letzten Spieltag nicht jedes Szenario zu 100% drauf hast, wie du weiterkommen kannst, wenn du auf Platz 26 stehst, ja, sorry, also dann habt ihr es im Zweifel nicht verdient.
Nee, also deswegen hätten sie es auch meiner Meinung nach eigentlich nicht verdient, weil ich gerne dann auch die Reaktion gesehen hätte. Also Spiel wird abgepfiffen, die haben 3-2 gewonnen. Und dann sickert langsam durch, wir waren in doppelter Überzahl. Wir hätten einfach statt Zeit zu schinden mal aufs vierte Tor gehen sollen, weil das hätten wir gebraucht. Und was passiert? Sie checken es dann wirklich. Und das ist ja wirklich dieses Ulkige. Ulkig ist auch ein Wort, was ich eigentlich nie benutze. Keine Ahnung, wie das jetzt gerade in meinen Wortschatz gekommen ist. Das Lustige ist ja quasi, und du kannst dir das nicht vorstellen, doppelte Überzahl. Real Madrid kassiert in der 93. Minute noch eine gelb-rote Karte wegen Meckerns, ach, keine Ahnung. Und dann fliegt eine Freistoßflanke rein und der Torwart von Benfica, der lässt sich alle Zeit der Welt, eine halbe Minute, und dann fängt dieses Stadion an, langsam zu checken, wir bräuchten noch ein Tor. Und dann geht das natürlich dann auch schnell, die Bank bekommt es mit, was passiert, 98. Minute, Freistoß nochmal irgendwie in der gegnerischen Hälfte, der Ball fliegt
nachdem
rein.
Nachdem Mourinho ihn nach vorne beordert hat. Also genau. Er hat die ganze Zeit gewartet aufs Zeichen und the special one sagt dann, komm mit nach vorne.
Komm mit nach vorne, Ball fliegt in den Strafraum und der Torwart köpft sie in der 98. Minute zum 4-2. Dieses The Zone-Studio fliegt in die Luft. Shoutout an Tom Kirsten, der das Ding kommentiert hat. Man hätte es, glaube ich, nicht besser machen können. Der schreit sich die Seele aus dem Leib. Und das war ein sehr, sehr besonderer Moment.
Ja, auf jeden Fall so. Einmal im Jahr passiert's. Einmal im Jahr kriegt man von irgendwo von einem Torwart-Tor mit. In den seltensten Fällen ist es ein entscheidendes Tor in der Champions League. Aber ja, für den Keeper natürlich ein Moment fürs Leben, ne? Dass du da dann tatsächlich nochmal vorkommst und auch den Kopfball dann setzt. Jeder träumt immer davon, aber in den seltensten Momenten kriegt man es dann live mit. Ja, und am Ende muss man da wieder nur den Hut ziehen und sagen, ja, dieses Champions-League-Format macht's möglich, dass das eine Tor sowohl für Benfica dafür sorgt, dass sie in die Zwischenrunde kommen und aber auch, okay, gut, bei Real war es nicht das eine Tor, die hätten einfach einen Punkt mehr gebraucht, aber dieser fehlende Punkt dafür sorgt, dass die eben nicht ins Achtelfinale kommen, sondern jetzt Zwischenrunde spielen müssen. Jetzt muss ich aber mal einmal fragen, gibt's das Rematch?
Es könnte tatsächlich das Rematch geben. Aber es wird ja, naja, es wird gelost. Es ist ja 9 und 10 und 24 und 23 gehen in den Top. Stimmt. Aber es könnte theoretisch das Rematch geben.
Das wäre so verrückt.
Ja, aber ich, wie gesagt, wir haben uns da ja auch schon letztes Jahr positiv drüber geäußert. Ich finde den neuen Modus gut. Also da muss man der UEFA, man, die machen viel Scheiße, da kannst du sagen, GG, das funktioniert. Ich finde gerade, weil solche Situationen hattest du nicht. Natürlich hattest du auch irgendwie entscheidende Gruppenspiele dann am letzten Spieltag. Aber diese Szenarien, alle 18 Spiele gleichzeitig und dann gucken die Leute aufs Handy, weil sie wissen wollen, was auf dem anderen Platz los ist. Also ein bisschen es ist einfach so ein bisschen Bundesliga 34. Spieltag. Auch natürlich jetzt nicht mit der ganz großen Tragweite. Aber mich holt's ab. Ich fand das gestern extrem, extrem gute Unterhaltung und Sport muss auch immer irgendwie Unterhaltung sein. Deswegen tatsächlich großer Fan von diesem neuen Format. Ja.
Ja, muss ich auch sagen. Also klar, ne, gab auch im alten Champions-League-Modus schon dramatische Szenen. Ich erinnere mich da zurück an Borussia Mönchengladbach, die mit Inter Mailand und Real Madrid in der Gruppe waren. Und dann war deren Spiel in Mailand vorbei und sie haben auf das Parallelergebnis in Madrid gewartet. Und dann hast du beide Zone gesehen, wie Gladbach da steht und The Zone guckt. Also das war auch schon, waren auch coole Momente. Aber ja, so eine Tragweite hatte es dann doch schon relativ selten. Am Ende deutsches Fazit, Bayern kommt durch, Dortmund und Leverkusen gehen auf 16 und 17 ins Ziel. Da muss ich jetzt gerade auch mal überlegen, 9 und 10 in einem Topf, 11 und 12 in einem Topf, 13, 14,
könnte sein.
15,
die
16,
sind auch
es
im selben
könnte
Lostopf,
Leverkusen
könnte
gegen Dortmund kommen.
Also das könnte dann vor allem auch im Achtelfinale, könnte dann Bayern, wenn sich Leverkusen und Dortmund durchsetzt, könnte im Achtelfinale Bayern warten. Also das könnte ein sehr, sehr deutsch geprägtes oder direktes deutsches Duell in der Champions League geben.
Ja, und da bin ich dann jetzt doch auch bei dir. Im Achtelfinale würde ich das nicht haben wollen. Obwohl, nee, ach, das Thema hatte ich, glaube ich, im anderen Podcast, das hatte ich gar nicht mit dir, dass er sagte, yo, deutsch-deutsche Duelle in der Champions League findet er nicht geil. Aber also so 16. und Achtelfinale will ich nicht, dass die Deutschen gegeneinander spielen, bin ich ehrlich.
Nee, da nehmen sich dann die Teams auch ein bisschen zu früh raus. Ich glaube, Frankfurt kannst du schnell machen. Die haben es nicht am letzten Spieltag vergeben. Das ist einfach zu schlechte Defensive. Ich meine, wenn du am Ende mit einem Torverhältnis von minus 14 dastehst, dann ist das zweitschlechteste über die gesamte Champions League-Phase. Ja, dann hat es einfach nicht gereicht.
Stimmt. Also sie haben ein Torverhältnis von minus 11 und nicht minus 14. Also sie reihen sich im unteren Drittel ein. Aber da muss ich ehrlich, glaube ich, ein bisschen die Hand drüber halten, weil vor dieser Gruppenphase guckt jeder drauf und sagt, alter Vater, was ist das denn für eine Gruppenphase für Eintracht Frankfurt? So, guck dir die Gegner an, gegen die gespielt haben. Die hatten jetzt am letzten Spieltag Tottenham nicht in Form, keine Frage, aber trotzdem ein großer internationaler Name. Wen hatten sie dann noch auf dem Weg? Du hattest Barcelona mit dabei, du hattest eine ekelhafte Auswärtsreise nach Aserbaidschan mit drin.
Ja, aber
du hattest Liverpool am Start. Also,
ich verstehe, was du sagen willst.
Es war eine fiese Gruppenphase für Frankfurt.
Ja, es war eine fiese Gruppenphase, aber wenn du in Aserbaidschan gewinnst, was der Anspruch von Frankfurt sein sollte, und dann zu Hause gegen Tottenham gewinnst, und ja, es ist Tottenham, aber Tottenham in dem Fall finde ich auch schlagbar, dann bist du weiter. Und das sind zwei Spiele, wo sich Frankfurt, finde ich, an der eigenen, also die Ausrede von wegen, du hast so ein schwieriges Programm, zählt nicht, weil eben 10 Punkte gereicht hätten oder sogar 9 Punkte gereicht hätten mit einem einigermaßen okayen Torverhältnis. Das war ja letztes Jahr beim VfB so tough, du kommst eigentlich mit einer 10-Punkte-Performance eben nicht in die nächste Runde. Dieses Jahr hätten diese 9 Punkte gereicht, und da sage ich, hatte Frankfurt, auch wenn die 5 superschwere Lose hatten, sie schlagen Galatasaray und gegen Aserbaidschan, nochmal gegen Karabakh musst du gewinnen, und gegen Tottenham kannst du zu Hause auch gewinnen. Deswegen zählt für mich diese Ausrede nicht so richtig. Ja, es ist ja unmöglich gewesen, weil die haben einfach nur gegen gute Teams gespielt.
Ja, also es war eine super schwierige Gruppenphase. Und ja, man kann da natürlich drauf gucken und sagen, ja gut, schlecht in Aserbaidschan, musst du gewinnen. Ey, aber das ist halt auch an einem random Mittwoch mal eben so eine 6.500 Kilometer Reise, ne? Und da finde ich schon, sind die Umstände zu betrachten, wenn man dieses Gruppenaus der Frankfurter in der Champions League sieht. Also ich fand schon, sie haben sich okay verkauft. Du musst jetzt nicht 5-1 gegen Liverpool verlieren. Du musst jetzt auch nicht nur 0-0 auswärts bei Neapel spielen. Da sind es dann schon die Punkte, die sie haben liegen lassen. Ey, aber auch auswärts nur 2-1 gegen Barca zu verlieren, das ist okay. So, das war eine gute Reise, glaube ich, für die Frankfurt-Fans. Ich glaube, die hatten eine gute Zeit, als sie dann international, wenn sie denn zugelassen waren, auch mitgefahren sind. Aber ja, Anspruch ist es natürlich nicht, in der Gruppenphase auszuscheiden.
Jo, gut, machen wir Champions League zu. Und lass uns einmal noch kurz, was hatte ich denn noch? Ah, stimmt, ja, Bundesliga. Die Bayern verlieren endlich mal wieder ein Spiel. Zu Hause gegen Augsburg. Hast du das DAZN-Interview gesehen von dem einen Bre, der vor dem Spiel interviewt worden ist und meinte so, ja, Augsburg, also ich möchte denen nicht zu nahe treten, aber Augsburg ist keine Mannschaft, und dann so hier Taxi, die schlecht gealtert sind, 90 Minuten später verlierst du 2-1 gegen, und musst du ehrlich sagen, verdient 2-1 gegen Augsburg, die Bayern waren nicht gut, Augsburg hat es angenommen, ja. Und damit ja auch so ein bisschen das, also wir müssen uns nicht unterhalten, dass die Bayern Meister werden, aber war ja das Ziel, so ein bisschen die Leverkusen-Saison zu spiegeln, ungeschlagen Meister zu werden. Das wird auch in diesem Jahr nicht funktionieren.
Ja, also zwei Learnings. Das erste ist, kritisieren niemals irgendwelche Aussagen rund um das Bayern-Augsburg-Spiel. Also das kann nur auf die Füße fallen, weil wie oft wurde jetzt dieses Zitat von Sandro Wagner ausgepackt rund um dieses Bayern-Augsburg-Spiel. Und wenn du im Vorfeld dann sagst, ja, die Augsburger haben ja eh keine Chance, dann gewinnen sie halt in München. Gelingt nicht so wahnsinnig vielen Mannschaften. Aber dann habe ich am Samstag, glaube ich, einmal 20 Minuten Autoradio gehört. Oder beziehungsweise ARD-Audiothek, die dann ja immer die Bundesliga-Konferenz haben. Ey, und also die Reporterin bei dem Spiel, dass sie mir dann erzählt, ja, vielleicht ist TSG Hoffenheim ja der große Profiteur von dieser Bayern-Niederlage, weil sie jetzt ja auch unter der Woche noch ein Nachspiel-Spiel haben. Ja, Glückwunsch, Hoffenheim gewinnt beides, es sind nur noch 11 Punkte auf die Bayern. Mensch, das kann ja was geben. Hochspannung in der Bundesliga jetzt in der Schlussphase.
Das ist dann auch ein bisschen, vor allem ich bin eigentlich ein Riesenfan von der Audiokonferenz. Ich habe das früher wirklich häufig immer gehört, weil wir zu Hause keinen Sky hatten. Aber ja, also Hoffenheim jetzt in den Meisterschaftskampf reinzureden, ist mutig, sagen wir mal so.
Auch wenn man da natürlich mit dazu sagen muss, weil wir das, glaube ich, hier im Podcast noch nie thematisiert haben. Ey, Hoffenheim bockstark dieses Jahr. Also ja, das sind Worte, die passen eigentlich in den letzten Jahren nicht so häufig zusammen. Aber keine Ahnung, man hat es bei Hoffenheim irgendwie in den letzten Jahren immer so gehabt. Urplötzlich waren sie da, wo sie waren. Also du guckst auf die Tabelle und Hoffenheim ist plötzlich Fünfter. Und man fragt sich so, okay, krass, wie ist das passiert? Und dann guckst du 10 Wochen später wieder auf die Tabelle, Hoffenheim ist plötzlich 16. und fragst sich, okay, krass, wie ist das so passiert? Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Also weil Hoffenheim natürlich auch schon den Fokus auf sich zieht und es aktuell auch einfach sehr, sehr gut macht. Dem Vernehmen nach ist auch die zweite Mannschaft extrem spannend. Also da kommen wahnsinnig viele Talente her. Frankfurt hat sich da ja auch jetzt ein bisschen im Winter bedient mit den Offensivkräften, die sie geholt haben. Und die Transfers schlagen halt ein. Ne? Du holst den Fisnik Aslani von Elversberg der macht auch in Liga 1 seine Buden weiter, sodass Hoffenheim jetzt ein ernsthafter Kandidat ist, dann auch am Ende Champions League zu spielen.
Ja, da kommt man aktuell gerade nicht drum rum. Ich möchte noch ein negatives Shoutout vergeben an Werder Bremen. Ich habe mir am Dienstagabend aus welchem Grund auch immer Highlights angeguckt gegen Hoffenheim und habe da das erste Mal so mitbekommen, dass Werder, glaube ich, seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen hat oder seit 10 Spielen sogar nicht mehr gewonnen hat. Die schießen auch einfach keine Tore. Also irgendwie auf jeden Fall viel zu lange nicht mehr gewonnen. Und wir haben ja, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, dass Werder so ein bisschen der Verein ist, der dafür verantwortlich ist, dass immer Trainer rausfliegen. Weil immer, wenn du gegen Werder quasi nicht gewinnst, dann fliegst du als Trainer raus. Nächste Woche, spannendes Matchup, Bremen gegen Gladbach. Ich habe mir am Wochenende Gladbach ja im Stadion angeguckt. Meine Fresse, sind die schlecht. Und ich habe mir Bremen angeguckt. Meine Fresse, sind die schlecht. Vielleicht fliegen da einfach zum ersten Mal 2 Trainer nach dem Spiel. Das Ding geht 0-0 aus. Beide Teams sagen so, ja gut, das ist es nicht. Wir schmeißen unsere Leute wieder raus.
Ja, Gladbach muss ich dich leider enttäuschen. Die werden den Trainer nicht rauswerfen. Die haben ja erst
Die haben ihn auch schon mal rausgeschmissen.
Ja, und vor allem, die haben ja auch richtig lange dann Eiertanz betrieben, was mit Polanski überhaupt ist. So, der hat 7 Spiele in Folge nicht gewonnen und haben dann die ganze Zeit gesagt, ja, wir schauen mal, Trainerentscheidung muss jetzt bald kommen. Dann gewinnt er 1 Spiel. Eugen, hier, Festanstellung für dich. Und seitdem aber auch keine Positiventwicklung zu erkennen, ne? Muss man wirklich einfach sagen, ich war damals schon kritisch bei Borussia Mönchengladbach, aber ich glaube, dass Bremen jetzt nicht sein letzter Stolperstein wird. Darf man mal schauen. Für Bremen, wie gesagt, einfach kein geiles Zeichen, dass gegen dich die ganzen Trainer fliegen, weil wenn du da punktest und dann der Trainer rausgeworfen wird, heißt es, du hast halt nicht das beste Standing in der Liga. Spiegelt auch Platz 15 gerade wieder. Also für Bremen geht es stetig bergab. Mainz fängt langsam an, Punkte zu mausern, Punkte zu hamstern. Die haben jetzt 3-1 gegen Wolfsburg gewonnen. St. Pauli in einem unsagbar schlechten Nordderby gegen den HSV mit 0-0 rausgegangen. Aber also Abstiegskampf dieses Jahr, da steckt, glaube ich, Zunder drin.
Ja, immerhin da. Und natürlich auch im Meisterschaftskampf, weil Hoffenheim jetzt nur noch 11 Punkte hinter Hoffenheim den Bayern kommt. Ist.
Ich sag's dir. Ja, aber auch Dortmund hat das Thema ja auch aufgemacht, ne? So, dass ein Schlotterbeck sich dann nach dem Spiel
als Mikro
stellt.
Ja, nur noch 8 Punkte.
Dass ein Schlotti dann da steht und sagt, ja, also wir haben jetzt schon noch keine Lust drauf, dass das Ding im März entschieden ist. Ich sag ehrlich, warum machen die sich diese Fässer auf? So, natürlich, ein Schlotterbeck sagt das, weil er danach gefragt wird. Ey, aber also irgendjemand in der Medienschule von Borussia Dortmund sollte da doch mal ankommen und sagen, ey Leute, dann weicht bitte aus. Dann sagt irgendwie so eine Scheiße wie von Spiel zu Spiel denken und gebt irgendeine medientrainierte Antwort. Aber also du tust dir doch keinen Gefallen damit, wenn du jetzt, nachdem du einmal gewonnen hast, Glückwunsch bei Union Berlin, ja, muss auch erstmal gewonnen werden. Aber es ist jetzt auch nicht, dass du gerade RB Leipzig geschlagen hast und jetzt Meisterschaftskandidat bist. So, ja, die Bayern sind gestolpert, aber mach halt deine Hausaufgaben auch mal 15 Wochen am Stück und spiel nicht zwischendrin mal unentschieden gegen St. Pauli.
Ja, ich glaube, also ja, sie müssen das alle machen, da probieren Spannung reinzureden. Wir sind der erste Podcast, der erste öffentliche Podcast, der sagt, Bayern werden Meister, es wird super langweilig dieses Jahr. Ihr müsst die Bundesliga oben nicht mehr gucken. Es ist entschieden, müsst ihr nicht mehr machen.
Wir sind der Zweite. Ich habe es bei 15:30 auch schon reingebracht. Ja, okay.
Gut, ja. Dann, was wir letzte Woche verpasst haben, weil wir da quasi ein bisschen zu früh aufgenommen haben. Edin Dzeko ist Schalker und natürlich trifft er auch direkt in seinem ersten Spiel. Wilde Sause da gewesen. Schalke zu Hause gegen Kaiserslautern 2-2 gespielt. Dzeko natürlich 86. Minute machte das 1-2. Schalke gleicht in der Nachspielzeit noch aus. Es ist auch, also wirklich, hättest du einem Schalke-Fan vor einem halben Jahr erzählt, ey, also ihr, oder vor einem Jahr dann wahrscheinlich, als Schalke eben in der zweiten Liga unten im Abstiegskampf drin hängt. In 12 Monaten verpflichtet ihr Edin Dzeko, der wird bei euch die neue 10 sein, also von der Rückennummer her. Und ihr seid Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundesliga, ist auch ein Fiebertraum.
Ja, 100%. Also als der Transfer announced wurde, muss ich aber auch sagen, war ich schon wirklich äußerst skeptisch, sodass er dann 16 Minuten nach seiner ersten Einwechslung oder wann es war, direkt trifft für Schalke, ist natürlich auch ein Märchenstart. Es hat meine Skepsis gesenkt, aber ich bin immer noch sehr skeptisch, ob Edin Dzeko auf Schalke richtig gut funktionieren wird und er dann derjenige sein wird, der Schalke hochschießt. Aber ist interessante Person auf jeden Fall.
Ja, ich habe am Anfang auch so kurz mal drüber nachgedacht, ist ja nicht viel zu alt, aber der ist, also, und du guckst dir jetzt ja schon auch nochmal seine Station an, das ist schon nochmal ein, also Edin Dzeko ist ein sehr guter Fußballer, das ist jetzt nicht irgendwie so dieser, und nochmal, ich möchte, Christian Eriksen wäre auch auf Schalke super, aber es ist jetzt nicht so dieser auslaufende Profi, der halt einfach nochmal da ein paar Spiele macht, aber nicht mehr wirklich Input haben wird. Ich glaube, Dzeko wird Input auf Schalke haben, also, weil das hast du auch, der ist gut genug, Mann. Der ist gut genug für die zweite Liga und der spielt auch noch in Bosnien ja in der Nationalmannschaft eine Rolle. Deswegen, also ey, GG, ich glaube Muslic, also der Trainer hatte da natürlich einen großen Einfluss, dass Dzeko gesagt hat, er macht das nochmal mit. Ich find's eine geile Geschichte und glaube auch, dass Dzeko, ich sage jetzt nicht, dass Dzeko Schalke zum Aufstieg ballern wird, aber ich sage, es ist kein PR-Move. Also es ist nicht jetzt ein reiner PR-Move, kauft euch alle ein Trikot mit der 10 und Dzeko hinten drauf, sondern der ist auch gut genug, um in der zweiten Liga sportlichen Input zu haben.
Ja, also ich hatte da vor allem halt auf seine letzte Station geguckt so, und da war er in Spanien unterwegs und, in Italien in der Serie A unterwegs und hat halt gar nicht mehr getroffen und hat auch gar keine Assists mehr gesammelt, also in 11 Spielen 0 Tore, 0 Assists und das hat mich schon so ein bisschen skeptisch werden lassen. Die Jahre davor in der Super League hat er schon noch ganz gut genetzt, also kommt auf 18 Scorer-Punkte nur in der Super League in der Saison 24-25, 23-24 hat er auch noch gut gescored, da glaube ich sogar noch ein bisschen mehr, waren 27 Scorer-Punkte, so. Es ist schon auf dem absteigenden Ast, das ist schon ersichtlich, aber gerade wenn man dann sieht, in der Super League kann er's, ohne den Türken jetzt zu nahe treten zu wollen, zweite Bundesliga ist nicht so viel schlechter.
Ja, also, ja, es ist schon schlechter als die Super League und deswegen, wenn du in der Super League gut triffst, normalerweise wechselst du nicht von Fenerbahce oder jetzt in dem Fall von Florenz zu Schalke in die zweite Liga. Weißt du, Das ist jetzt kein normaler Transfer und dafür sage ich, ist er qualitativ immer noch gut genug. Aber werden wir natürlich weiterhin beobachten, was Dzeko so auf Schalke macht. Mit Blick auf die Uhr, lass uns trotzdem natürlich noch einmal schnell über die NFL sprechen. Wir haben unseren Super Bowl Rematch, die Patriots gegen die Seahawks. Und ich finde, das waren jetzt mal zwei Spiele, die hättest du genauso, und die haben wir, glaube ich, auch relativ ähnlich vorhergesagt. Das eine ist ein Abnutzungskampf, was die Defense angeht, und das andere war Spektakel.
Ja gut, okay, aber also da muss ich über Patriots, Broncos dann doch nochmal auch da die Hand legen. Hast du die Highlights gesehen, was das für eine Schneeschlacht wurde?
Also, ich hab's tatsächlich live geguckt.
Ah, okay, ja gut, weil im ersten Viertel war ja noch alles in Ordnung und dann wurde es wirklich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und sobald es halt weiß wurde, hast du dann auch gemerkt, gut, die Quarterbacks haben gerade krass Probleme, die Running Backs rutschen hier am laufenden Band aus, die Kicker treffen die Stangen nicht mehr, weil es halt verdammt windig wurde und du auch einfach nicht mehr gesehen hast. Am Ende glaube ich 2, 3, 4 verschossene Field Goals und ein 10-7, ja, was da am Ende steht. War natürlich trotzdem ein Kampf, aber die Broncos waren nicht so weit weg vom Super Bowl-Einzug, wie ich es denen angedichtet hätte mit Stidham als Quarterback.
Nee, also waren sie überhaupt nicht. Wie gesagt, das eine Field Goal von Lutz, glaube ich, aus 40 Yards. Ich weiß, bei extrem schwierigen Bedingungen setzt er halt knapp rechts vorbei. Und ich habe es geliebt, man. Es war hinten raus so ein richtiger Dogfight im Schnee. Also ja, ich fand das schon auch irgendwie geil. Es hat gepasst. Beide Defenses haben sich ordentlich auf die Fresse gegeben. Offensiv war das von beiden Teams nix, aber auch einfach, weil es schwierig war. Mit den Witterungsbedingungen, wie du es gerade gesagt hast. Ich fand es aber trotzdem, weil da steht jetzt ein 10-7 drauf und kannst ja schon sagen, irgendwie ein langweiliges Spiel, aber nö, fand ich wirklich überhaupt nicht. War halt wirklich geprägt von spannenden Elementen, weil du auch immer irgendwie das Gefühl hattest, okay, jetzt rutscht gleich mal irgendjemand aus und dann ist der Ball draußen und dann gibt es irgendwie ein Big Play von der Defense. Deswegen fand ich das extrem geil zu gucken. Er muss aber auch sagen, wenn wir jetzt einmal über Seahawks gegen Rams sprechen, das ist dann natürlich schon nochmal für mich auch eine andere. Und ich weiß, ich lehne mich heute auf Jinx-Niveau wirklich weit aus dem Fenster. Die Seahawks müssen, das ist für mich ein Free Super Bowl. Die Seahawks, wenn du jetzt die Seahawks-Saison dir anguckst, Digga, dann musst du das ziehen gegen dieses Patriots-Team.
Ich gehe auch davon aus, muss ich schon sagen, weil die New England Patriots, die waren gut. Natürlich, du kommst nicht in den Super Bowl, wenn du keine gute Saison spielst, aber die Seahawks sind auf einem Niveau besser. Das sind Galaxien dazwischen. Also offensiv wie defensiv ist das einfach überragend. Also auch wenn das Running Game erst spät angefangen hat zu funktionieren bei den Seahawks, du hast zwei der besten Receiver der Liga bei dir im Team. Du hast die beste Defense, also ich kann das statistisch nicht belegen, aber muss sagen, von dem, wie sie auf dem Platz auftreten, ist das unfassbar gut und du hast einen MVP, Matthew Stafford, zu einer MVP-Form gezwungen, um überhaupt in diesem Spiel zu bleiben. So, wenn da nicht Matthew Stafford als Quarterback auf der anderen Seite steht, dann wird's nicht spannend bis zum letzten Play, sondern dann ist das Spiel in der ersten Halbzeit entschieden.
Ja, und am Ende finde ich, guckst du dieses Spiel dir an und wir haben jetzt nicht die Zeit, jede einzelne Szene durchzugehen, aber es gibt in diesem Spiel ein, zwei Szenen, die Seahawks auch immer wieder überstehen. Und immer wieder, ich denke da an die Flagge, Situation 4. und 12, du spielst eigentlich Defense, die Rams sind vom Feld und das wäre dann irgendwie auch so ein bisschen die Vorentscheidung gewesen. Du kriegst eine super späte Flagge gegen dich wegen Taunting, also weil sich der Abwehrspieler in dem Fall dann über die Los Angeles Rams lustig gemacht hat. Was passiert? Du kriegst 9, 1. und 10, direkt im nächsten macht Los Angeles den Touchdown und das Spiel ist wieder offen. Und da könnten ja Teams auch dran zerbrechen, wenn du sagst, ey, okay, du wirfst die Führung so einfach weg. Und die Seahawks haben 2, 3 von diesen Situationen immer und immer wieder überstanden und das ist dann wieder, ich weiß, aus der Ferne und das ist wieder so Expertengelaber, aber dadurch, das zeichnet für mich ein gutes Team aus, dass du es schaffst, immer und immer wieder solche Situationen zu überstehen. Deswegen sind sie für mich, Mann, ich würde mir natürlich irgendwie einen spannenden Super Bowl wünschen, aber das ist eine Riesenchance für die Seahawks. Also einfach in einem Super Bowl wird es nicht mehr.
Ja, ich denke auch wenn natürlich Patriots gegen Seahawks draufsteht und man dann natürlich auch sofort die Marshawn Lynch Flashbacks bekommt und da auch nochmal einmal GGs an die Social Media Abteilung von Run Sport, die sich erstmal natürlich riesig drüber beschwert haben oder nicht beschwert, aber traurig waren, dass es das Rematch vom Super Bowl gibt, Patriots gegen Seahawks und sie dann nicht übertragen dürfen, also da gab es schon einige Memes und dann kommt vor zwei Tagen ein Post, stellt euch nur mal vorstellen, Super Bowl, Seahawks gegen Patriots, Rematch, 11 Jahre nach Malcolm Butler, letztes Viertel, nur noch Sekunden zu spielen, Seattle an New England's 1-Yard-Linie, wie damals, der Snap, wieder Pass, wieder Interception, nein, Kenneth Walker läuft das Ei in die Endzone, Touchdown Seahawks, Patriots gewinnen 41-13.
Ja, habe ich auch gelesen. Was ich auch noch geil fand, ist, Sean McVay, also Head Coach von den LA Rams, der hat ja auch sogar schon mal einen Super Bowl gespielt, wurde nach dem Spiel gefragt, so von wegen, hast du einen Tipp an den jungen Head Coach der Seahawks, für den ist es ja der erste Super Bowl und Sean McVay sagt so, run the fucking ball when you're at the end zone, so von wegen, ey, wenn du an der 1 stehst, dann lauf den Ball, mit so einem verschmitzten Grinsen hat er auf jeden Fall einen Punkt.
Ja, naja, das ist natürlich das, was alle sofort im Kopf haben hier damals, das Ding, als Lynch den Ball eben nicht bekommen hat, sondern ein Passversuch dann aber nicht komplettiert wurde und die Patriots das Ding tatsächlich gewonnen haben. Also es wird geil und das Gute ist, der Super Bowl findet tatsächlich erst in einer Woche statt, also nächsten Sonntag. Das heißt, jetzt am Wochenende könnt ihr voll Fokus auf EM-Finale geben und nächste Woche dann Super Bowl. Nochmal einmal kurz, weil ein Deutscher im Halbfinale steht, Australian Open. Alexander Zverev, ohne den schwierigsten Weg, um das jetzt auch mal vorsichtig zu formulieren, trifft er dann am Freitag auf Carlos Alcaraz. Ja, man kann Zverev schon dazu beglückwünschen, dass so ein Start mit einem Halbfinaleinzug, der Start ins Grand Slam ja echt gar nicht verkehrt ist, auch wenn es natürlich nicht weitergehen wird.
Nee, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich hatte es tatsächlich auch noch mal im Zettel, weil ich relativ viel tatsächlich auch geguckt habe.
Echt?
Also ich bin großer Australian Open Fan. Ich mag das, dieses morgens aufstehen und es läuft Tennis. Ich finde die Uhrzeit geil. Gut, jetzt sein Viertelfinale habe ich nicht gesehen, weil das war, glaube ich, um 3:30 nachts. Aber habe mir dann auch morgens die Highlights angeguckt gegen Teen, junger US-Amerikaner, den ich am Tag davor auch gegen Medvedev gesehen habe. Deswegen, ich habe ein bisschen was geguckt, bin aber auch bei dir und sage, der Weg bis in dieses Halbfinale war relativ dankbar. Den musstest du gehen, wenn du Zverev bist. Aber jetzt kommen natürlich die Kracher mit Alcaraz. Ich habe gestern Sinner gesehen, der gegen Ben Shelton 3-0 durchgegangen ist. Das ist ein anderes Niveau. Deswegen,
ey, ja, aber so der hat ja gedopt, das zählt nicht.
So sehr ich es Zverev wünschen würde, glaube ich auch in diesem Jahr nicht dran, dass er den Grand Slam holt.
Ja, schauen wir mal. Also ich habe dir, glaube ich, Anfang letztes Jahr gesagt, dass mein Hot Take ist, dass Alex Zverev innerhalb der nächsten beiden Jahre einen Grand Slam holt. Letztes Jahr ist es nicht passiert. Das heißt, dieses Jahr wäre es dann mal langsam an der Zeit. Bei den Australian Open glaube ich jetzt noch nicht dran. Drückt da natürlich aber ganz, ganz fest die Daumen, dass Deutschland nach Angelique Kerber vielleicht auch mal wieder einen Grand Slam-Sieger bekommt. Das wäre doch mal was.
So sieht's aus. Gut. Dann, glaube ich, haben wir aber alle wichtigen Themen mitgenommen. Und mit Blick auf die Uhr soll es das dann auch gewesen sein. Bengt hat euch ja euer Programm schon fürs Wochenende verraten. Handball. Rest ist auch erstmal nicht so wichtig.
Und Pro Bowl, bei dem der Browns Quarterback mitspielen darf.
Das ist auch wirklich, Digga. Also, es ist nicht das All-Star-Game, aber das Shedeur Sanders, wirklich, der macht 4 Spiele in der Saison. Das ist einfach Pro Bowl spielen, aber na gut. Ist eh
der Rest ist, glaube ich, schon juckt. In Cancun, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, gut, dann mal viel Spaß euch dieses Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.